Das Bekenntnis. Gott hat von Ewigkeit her beschlossen, alle Auserwählten zu rechtfertigen, und Christus ist, als die Zeit erfüllt war, für ihre Sünden gestorben und um ihrer Rechtfertigung willen auferstanden, dennoch werden sie nicht gerechtfertigt, bis der Heilige Geist ihnen zu seiner Zeit Christus tatsächlich zueignet. Westminster Bekenntnis, Kapitel 11, Abschnitt 4. Einleitung. Ein Vater schreibt in seinen letzten Lebenstagen ein Testament. Er setzt seinen einzigen Sohn zum Erben ein, nicht, weil der Sohn es verdient hätte, sondern weil der Vater ihn liebt. Das Dokument wird versiegelt, beim Notar hinterlegt, rechtsgültig und unwiderruflich. Der Sohn aber ist noch unmündig. Er weiß nichts von seinem Erbe, und selbst wenn er davon wüsste, könnte er nicht darüber verfügen. Das Gesetz sagt, ein unmündiger Erbe unterscheidet sich in nichts von einem Knecht, obwohl er Herr ist über alle Güter. Jahre vergehen. Der Sohn lebt als Knecht, während sein Erbe versiegelt in der Kanzlei liegt. Dann, an einem bestimmten Tag, den das Gesetz vorsieht, wird er für mündig erklärt. Der Siegel wird gebrochen, das Testament verlesen, die Urkunde übergeben. Was von Rechts wegen längst sein war, wird nun tatsächlich sein Besitz. Er empfängt, was ihm der Vater zugedacht hatte, nicht einen Augenblick zu früh und nicht einen Augenblick zu spät, sondern zu der Zeit, die das Gesetz und der Wille des Vaters gemeinsam festgesetzt hatten. Das ist nicht nur römisches Erbrecht. Es ist das Bild, das der Apostel Paulus im 4. Kapitel des Galaterbriefes gebraucht, um das Verhältnis zwischen Gottes ewigem Ratschluss und seiner Erfüllung in der Zeit zu beschreiben. Und es ist der Schlüssel zu einer der feinsten und zugleich seelsorgerlich dringendsten Unterscheidungen, die das Westminster-Bekenntnis in seiner Lehre von der Rechtfertigung trifft. Die ersten drei Abschnitte dieses Kapitels haben uns das Fundament der Rechtfertigung vor Augen gemalt, die zugerechnete Gerechtigkeit Christi, empfangen durch den Glauben allein, der doch niemals allein ist in der gerechtfertigten Seele. Sie haben uns das Werk Christi entfaltet, angemessene, wirkliche und volle Genugtuung, vollbracht am Kreuz und angenommen vom Vater. Aber nun wendet sich das Bekenntnis einer Frage zu, die in der Stille des eigenen Herzens aufsteigt, sobald man diese Wahrheiten wirklich bedenkt: Wann eigentlich bin ich gerechtfertigt worden? War ich es von Ewigkeit her, im Ratschluss Gottes, ehe ich geboren war? War ich es auf Golgatha, als Christus starb? Oder bin ich es erst geworden, als ich zum Glauben kam, an jenem Tag, jener Stunde, als der Heilige Geist mir die Augen öffnete? Die Antwort des Bekenntnisses ist ein einziges, sorgfältig ausbalanciertes dennoch. Ja, der Ratschluss ist ewig. Ja, das Werk Christi ist vor bald 2000 Jahren vollbracht. Aber nein, der einzelne Sünder ist nicht gerechtfertigt, ehe der Geist ihm Christus zueignet. Keines dieser drei Glieder darf fehlen, und keines darf mit dem anderen verwechselt werden. Wer den Ratschluss für die Rechtfertigung selbst hält, macht den Glauben überflüssig und den Geist zum Zuschauer. Wer die Rechtfertigung allein im Glauben verortet, ohne ihren Grund im Ratschluss und im Kreuz zu sehen, macht sein Heil von seinem eigenen Akt abhängig. Nur wer alle drei festhält, den ewigen Ratschluss des Vaters, das vollbrachte Werk des Sohnes und die zeitliche Zueignung durch den Geist, nur der hat das ganze Evangelium und den ganzen Trost, den es zu geben vermag. Die biblischen Grundlagen. Das klarste Fenster, durch das die Schrift uns in dieses Geheimnis blicken lässt, hat der Apostel Paulus am Ende des 8. Kapitels des Römerbriefes geöffnet. Es sind nur zwei Verse, aber sie enthalten so viel Theologie wie manches Buch, und die Kirchenväter haben sie die goldene Kette des Heils genannt. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Fünf Glieder, von der Ewigkeit in die Ewigkeit geschmiedet. Paulus spricht von Vorhersehung und Vorherbestimmung in der Vergangenheitsform, als von Handlungen, die im göttlichen Ratschluss vor Grundlegung der Welt vollzogen wurden. Dann spricht er von Berufung und Rechtfertigung im selben Atemzug, Handlungen, die in der Zeit geschehen, wenn das Evangelium den Sünder erreicht und der Geist das Herz auftut. Und dann, mit einer Kühnheit, die uns den Atem verschlägt, spricht er von der Verherrlichung, als wäre sie bereits geschehen, die hat er auch herrlich gemacht. Nicht, wird er herrlich machen. sondern hat er herrlich gemacht. Die griechische Aoristform Edoxasen drückt eine Handlung aus, die so gewiss ist, als läge sie bereits in der Vergangenheit. Was Gott beschlossen hat, das steht so fest, als wäre es schon geschehen. Und doch, und hier liegt der Punkt, um den der vierte Abschnitt unseres Bekenntnisses kreist, spricht Paulus nicht so, als ob die Vorherbestimmung die Berufung überflüssig machte, noch als ob die Vorherbestimmung mit der Rechtfertigung gleichzusetzen wäre. Die Kette hat 5 Glieder, nicht eines. Die Vorherbestimmung ist nicht die Berufung. Die Berufung ist nicht die Rechtfertigung. Jedes Glied hat seinen Ort, seine Zeit, seinen Zweck. Gott hat nicht nur das Ende bestimmt, sondern auch die Mittel. Wer zum Ziel kommen will, muss den Weg gehen. Und der Weg führt unweigerlich durch die Berufung hindurch, denn es gibt keinen Verherrlichten, der nicht zuvor gerechtfertigt, und keinen Gerechtfertigten, der nicht zuvor berufen worden wäre. Nun schlage man den Galaterbrief auf, wo Paulus dasselbe Geheimnis in anderer Sprache entfaltet, der Sprache der Kindschaft, der Mündigkeit, des Erbes. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Dreimal damit. In 2 Versen. Der Zweck der Sendung ist die Erlösung, und der Zweck der Erlösung ist die Kindschaft. Aber beachte die zeitliche Fülle, die Paulus voranstellt, als aber die Zeit erfüllt war. Das griechische Typlamatu Chrono meint nicht irgendeinen Zeitpunkt, sondern den Zeitpunkt, an dem alle Fäden der Heilsgeschichte zusammenliefen, an dem die alttestamentlichen Verheißungen, die prophetischen Weissagungen, die pädagogische Zucht des Gesetzes ihr Ziel erreichten. Christus kam nicht einen Augenblick zu früh und nicht einen Augenblick zu spät. Sein Kommen, sein Sterben, sein Auferstehen geschahen zu dem von Gott bestimmten Zeitpunkt. Aber ebenso wenig kommt der Geist einen Augenblick zu früh oder zu spät, wenn er dem einzelnen erwählten Christus zueignet. Es gibt eine göttliche Chronologie der Gnade, einen himmlischen Kalender, in dem für jede Seele eine bestimmte Stunde eingetragen ist. Der eine kommt als Kind zum Glauben, am Tisch der Mutter oder in der Sonntagsschule der Gemeinde. Der andere nach einem halben Leben der Rebellion, wenn alle menschlichen Stützen zerbrochen sind. Der Schächer am Kreuz in seiner letzten Stunde. Jeder zu seiner Zeit, nicht weil Gott zufällig handelt, sondern weil er die Zeit selbst in Händen hält. Der Apostel setzt diesen Gedanken im 4. Kapitel desselben Briefes fort, und hier entfaltet er das Bild, mit dem wir begonnen haben. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er steht unter Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. Der Erbe besitzt alles, rechtlich, de jure. Aber er genießt nichts, solange er unmündig ist. Sein Reichtum ist versiegelt, sein Erbe hinterlegt. Erst wenn die vom Vater festgesetzte Zeit gekommen ist, tritt er in den tatsächlichen Besitz. So, sagt Paulus, verhielt es sich mit dem alttestamentlichen Gottesvolk, und so verhält es sich, dürfen wir hinzufügen, mit jedem einzelnen Erben der Verheißung. Im Ratschluss Gottes sind sie längst zu Erben eingesetzt, am Kreuz ist das Erbe erworben, aber der tatsächliche Empfang geschieht erst, wenn der Geist das Siegel bricht und die Urkunde überreicht. Der Titusbrief legt das Verhältnis von Geist und Rechtfertigung mit einer Deutlichkeit dar, die keinen Raum für Missverständnisse lässt. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir, durch dessen Gnade gerechtfertigt, Erben seien des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Wiedergeburt und Rechtfertigung sind nicht dasselbe, aber sie sind unauflöslich verbunden. Der Geist erneuert das erneuerte Herz umfasst Christus im Glauben, und in diesem Umfangen wird die Rechtfertigung empfangen. Die Wiedergeburt ist das Werk des Geistes, die Rechtfertigung ist das Urteil des Vaters, und beides kommt zu uns durch Jesus Christus. Der Geist wird reichlich ausgegossen, das griechische Exeschin malt das Bild einer überströmenden Fülle, wie das Salböl, das über das Haupt Aarons floss und hinab in seinen Bart und auf den Saum seines Gewandes. Ohne diese Ausgießung gäbe es keinen Glauben, und ohne Glauben gäbe es keine Rechtfertigung. so gewiss der Ratschluss Gottes von Ewigkeit her feststand und so vollständig das Werk Christi am Kreuz vollbracht ist, so gewiss bedarf es des Geistes. Der Geist ist nicht das fünfte Rad am Wagen der Erlösung, er ist der himmlische Vollstrecker, der das Testament des Vaters eröffnet und das Erbe des Sohnes den Erben aushändigt. Der Epheserbrief fügt ein weiteres Bild hinzu, das Siegel. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, dass sie, nachdem sie zum Glauben gekommen waren, versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ein Siegel bestätigt die Echtheit einer Urkunde und sichert sie gegen Verfälschung. Ein Unterpfand, das griechische Arapen, ein kaufmännischer Begriff für die Anzahlung, verbirgt die vollständige Zahlung. Der Geist, der dem Glaubenden gegeben wird, ist beides, Siegel und Anzahlung. Er bezeugt, dass der Glaubende wirklich zu Christus gehört, und er verbirgt, dass der, der das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Aber beides, Siegel und Anzahlung, empfängt der Glaubende erst in der Zeit, nicht in der Ewigkeit. Vor der Bekehrung war er nicht versiegelt, der Geist wohnte nicht in ihm. Das ändert nichts an der Festigkeit des Ratschlusses, aber es ändert alles an der Stellung des Menschen vor Gott. Die Worte des Herrn selbst, aus den Abschiedsreden des Johannesevangeliums, legen den Grund für diese ganze Lehre. Jesus spricht zu seinen Jüngern: Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ohne das Kommen des Geistes sieht kein Sünder seine Not. Die Welt schläft im geistlichen Tod, zufrieden in ihrer Schuld, blind für ihre Gefahr. Aber wenn der Geist kommt, wenn er ausgegossen wird, wenn er die Augen auftut, dann erwacht der Sünder. Er sieht seine Sünde, und zwar die Wurzel aller Sünden, den Unglauben. Er sieht die Gerechtigkeit Christi, nun zur Rechten des Vaters erhöht, die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott bestehen kann. Und er sieht das Gericht, den entscheidenden Sturz Satans, die Gewissheit des letzten Urteils und flieht aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes der Liebe. Diese dreifache Überführung ist die Zueignung, von der das Bekenntnis spricht. Ohne sie würde kein einziger je gerechtfertigt, obwohl Christus für ihn starb und Gott seine Errettung von Ewigkeit her beschlossen hat. Der Geist ist keine optionale Zugabe zum Erlösungsplan, er ist der göttliche Vollstrecker, der den ewigen Ratschluss im Leben der Auserwählten Wirklichkeit werden lässt. Noch ein letztes apostolisches Wort, das den Zusammenhang von Geist und Rechtfertigung in dichter Sprache zusammenfasst. Paulus schreibt den Korinthern: Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Drei Verben im Passiv, drei Werke, die an den Korinthern geschehen sind, nicht von ihnen vollbracht, reinwaschen, heiligen, rechtfertigen. Und zwei Agenten, die gemeinsam handeln, der Name des Herrn Jesus und der Geist Gottes. Der Name, das heißt die Person, das Werk, die Autorität dessen, der für sie starb und auferstand. Der Geist, das heißt die dritte Person der Gottheit, die das Werk des Sohnes den Sündern zueignet. Beide sind notwendig. Der Name ohne den Geist bliebe ein fernes Gerücht, eine historische Notiz ohne gegenwärtige Kraft. Der Geist ohne den Namen hätte nichts zuzueignen, keinen Christus zu verklären, kein Blut zur Reinigung. Nur wo beides zusammenkommt, geschieht Rechtfertigung. Und dies geschieht in der Zeit, in einem bestimmten Augenblick, wenn auch zu einer von Gott bestimmten Stunde. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Synode diesen vierten Abschnitt formulierte, hatte sie einen bestimmten Irrtum im Visier, der in den Wirren des englischen Bürgerkriegs aufgekommen war und vielen Seelen die Sicherheit raubte oder sie in falsche Sicherheit wiegte. Es war der Irrtum der sogenannten ewigen Rechtfertigung, die Lehre, die Auserwählten seien von Ewigkeit her tatsächlich gerechtfertigt, vor ihrer Geburt, vor ihren Sünden, vor dem Kreuz Christi und gewiss vor ihrem Glauben. Tobias Crisp, ein begabter Prediger, der zum Wortführer dieser Richtung wurde, lehrte, die Erwählten seien niemals wirklich unter dem Zorn Gottes gestanden, ihre Sünden seien ihnen von Ewigkeit her vergeben, der Glaube offenbare nur, was immer schon wahr gewesen sei. John Eaton und Robert Towne vertraten ähnliche Ansichten, und ihre Argumentation hatte auf den ersten Blick etwas Bestechendes: wenn Gott von Ewigkeit her beschlossen hat, die Auserwählten zu rechtfertigen, dann sind sie von Ewigkeit her gerechtfertigt. Was Gott beschlossen hat, das muss doch schon geschehen sein, so schien es ihnen. Die Westminster-Väter durchschauten den Trugschluss, der in dieser scheinbar logischen Folgerung steckt. Ein Ratschluss ist nicht dasselbe wie das, was er beschließt. Ein König, der beschließt, eine Brücke zu bauen, hat damit noch keine Brücke gebaut. Der Beschluss verbirgt die Brücke, aber er ersetzt nicht die Arbeit der Ingenieure, der Steinmetzen, der Zimmerleute. Der Ratschluss ist die Ursache, die das Bauwerk in Gang setzt, das Bauwerk ist die Wirkung, die dem Ratschluss folgt. Wer beides gleichsetzt, macht die Wirkung überflüssig und den Ratschluss wirkungslos. Genauso verhält es sich mit der Rechtfertigung. Gott hat von Ewigkeit her beschlossen, die Auserwählten zu rechtfertigen. Aber dieser Beschluss ist nicht die Rechtfertigung selbst, sondern ihre erste Ursache. Die zweite Ursache ist das Werk Christi am Kreuz, der Grund, auf dem allein Gott gerecht rechtfertigen kann. Die dritte Ursache, wenn man so will, ist das Werk des Heiligen Geistes, der das, was der Vater beschlossen und der Sohn erworben hat, den einzelnen Auserwählten in der Zeit zueignet. Diese drei Ursachen sind nicht drei verschiedene Handlungen, sondern drei Aspekte einer einzigen, harmonischen Heilsveranstaltung, die der dreieinige Gott vom Anfang bis zum Ende trägt. Aber sie fallen zeitlich auseinander, nicht für Gott, der über der Zeit steht, aber für den Menschen, der in der Zeit lebt. Das Bekenntnis markiert drei Zeitpunkte mit äußerster Sorgfalt. Von Ewigkeit her, das ist die Sprache des Ratschlusses. Gott beschloss die Rechtfertigung der Auserwählten vor Grundlegung der Welt, in der stillen Ewigkeit, als es noch keine Zeit und kein Geschöpf gab. Als die Zeit erfüllt war, das ist die Sprache der Geschichte. Christus starb und auferstand zu einem bestimmten Zeitpunkt, unter Pontius Pilatus, an einem Freitag vor dem Passafest, und sein Grab war am dritten Tag leer. Zu seiner Zeit, das ist die Sprache der persönlichen Erfahrung. Der Heilige Geist kommt zum einzelnen Sünder in einem Augenblick, den Gott bestimmt hat, nicht früher und nicht später, und eignet ihm Christus zu. Wer den ersten Zeitpunkt gegen den dritten ausspielt, macht aus der Rechtfertigung einen Automatismus. Der Mensch ist gerechtfertigt, ehe er glaubt, ja ehe er geboren ist. Dann bedarf es keiner Buße, keines Glaubens, keiner Wiedergeburt. Der Mensch kann leben, wie er will, seine Rechtfertigung steht ja längst fest. Das ist der Seelenschlaf des Antinomismus, und das Bekenntnis zerschlägt ihn mit einem einzigen Wort, dennoch. Wer den dritten Zeitpunkt gegen den ersten ausspielt, macht aus der Rechtfertigung ein Werk des Menschen. Der Mensch rechtfertigt sich selbst durch seinen Glauben, sein Heil hängt an seiner Entscheidung. Dann gibt es keine ewige Sicherheit, keinen unverbrüchlichen Ratschluss, keine Gewissheit, die größer ist als die eigene Treue. Das ist der Seelensturm des Arminianismus, und das Bekenntnis zerschlägt ihn mit einem einzigen Satz: Gott hat von Ewigkeit her beschlossen. Die wahre reformierte Lehre hält die Mitte zwischen beiden Abgründen. Sie bekennt den ewigen Ratschluss, aus dem die Gewissheit des Heils quillt. Sie bekennt das vollbrachte Werk Christi, in dem der Grund des Heils liegt. Und sie bekennt das zeitliche Werk des Geistes, durch das der Mensch in den Besitz des Heils gelangt. Keines ohne das andere. Alle drei zusammen erst ergeben das vollständige Evangelium. Die Väter fügten dem ein Wort hinzu, das in seiner Schlichtheit entscheidend ist: tatsächlich. Der Geist eignet Christus tatsächlich zu. Das englische Original lautet actuali und es betont, dass bei der Zueignung wirklich etwas geschieht. Der Sünder, der zuvor unter dem Zorn Gottes stand, tritt in den Stand der Gnade. Sein rechtlicher Zustand vor dem himmlischen Gerichtshof wird nicht nur offenbart, als wäre er immer schon so gewesen, sondern tatsächlich und unumkehrbar verändert. Vor der Bekehrung war der Zorn Gottes wirklich auf ihm. Nach der Bekehrung ist der Friede Gottes wirklich auf ihm. Das ist mehr als eine Mitteilung über einen längst bestehenden Zustand, es ist eine Statusänderung, die im Augenblick des Glaubens tatsächlich vollzogen wird. Theologische Tiefe. Die Unterscheidung zwischen Ratschluss, Erwerb und Zueignung der Rechtfertigung gehört zum feinsten Gewebe der reformierten Theologie. Mehrere Lehrer unserer Überlieferung haben diesen Faden aufgenommen und zu einem Tuch gewoben, das die Gemeinde bis heute wärmt. Johannes Calvin widmet der Rolle des Heiligen Geistes bei der Zueignung des Heils das gesamte dritte Buch seiner Institutio. Er beginnt dieses Buch mit dem Satz, der die Frage unseres Abschnitts auf den Punkt bringt, wie wir nun Christus als den Urheber des Heils erkannt haben, so müssen wir jetzt sehen, auf welche Weise wir seiner teilhaftig werden. Calvins Antwort lautet, durch den Heiligen Geist, der das Band der Vereinigung zwischen Christus und dem Gläubigen knüpft. Christus besitzt alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, der Gerechtigkeit und des Lebens, aber diese Schätze nützen uns nichts, solange sie außerhalb von uns bleiben. Der Heilige Geist, schreibt Calvin, ist das Band, durch das Christus uns kräftig mit sich verbindet. Und an anderer Stelle, solange Christus außerhalb von uns bleibt und wir von ihm getrennt sind, ist alles, was er für das Heil der Menschen gelitten und getan hat, für uns unnütz und ohne Bedeutung. Calvin gebraucht ein Bild, das zu den einprägsamsten der Institutio gehört, der Heilige Geist als die Wurzel, durch die der Lebenssaft Christi in die Reben fließt. Die Rebe ist mit dem Weinstock verbunden, aber die Verbindung selbst wird durch den Geist hergestellt und erhalten. Ohne das verborgene Wurzelwerk, das den Saft leitet, verdorrt die Rebe, so fest sie auch äußerlich am Stock zu hängen scheint. So ist es mit der Rechtfertigung, sie wird am Kreuz erworben, aber dem einzelnen Sünder erst in dem Augenblick zugeeignet, in dem der Geist ihn mit Christus verbindet. Und dieser Augenblick, die Stunde der Wiedergeburt, der Pflanzung in Christus, ist für jeden Auserwählten in Gottes ewigem Kalender verzeichnet. Heinrich Bullinger hat im zweiten helvetischen Bekenntnis, das bis heute zu den grundlegenden Bekenntnisschriften der reformierten Kirchen gehört, dieselbe Wahrheit mit der für ihn kennzeichnenden Klarheit festgehalten. Im 15. Kapitel, das von der Rechtfertigung handelt, heißt es, Gott rechtfertige den Sünder, allein um Christi willen, nicht weil wir es verdient hätten, sondern indem er uns die Gerechtigkeit Christi zurechnet. Und dann fügt Bullinger hinzu, diese Zurechnung geschehe nicht ohne den Glauben, denn wir werden nicht gerechtfertigt, ohne dass wir Christus im Glauben ergreifen. Der Glaube aber, fährt das Bekenntnis fort, ist ein Werk des Heiligen Geistes, der in unseren Herzen wohnt und in uns den Glauben entzündet, durch den wir Christus ergreifen. Man beachte die trinitarische Bewegung, die Bullinger beschreibt, der Vater hat die Rechtfertigung von Ewigkeit beschlossen, der Sohn hat sie am Kreuz erworben, der Geist entzündet den Glauben, durch den der Sünder sie ergreift. Keine Person handelt ohne die andere, und kein Werk ersetzt das andere. Die Rechtfertigung ist ein Werk des dreieinigen Gottes, und jede Person der Gottheit ist auf ihre besondere Weise an ihr beteiligt. Bullinger wahrt mit dieser Darstellung beides, die Alleinwirksamkeit der Gnade, der Glaube ist Gottes Werk, nicht des Menschen Leistung, und die zeitliche Vermittlung, der Glaube entsteht in der Zeit, durch die Predigt des Evangeliums, unter dem Wirken des Geistes. John Owen hat in seiner Pneumatologia, der großen Abhandlung über den Heiligen Geist, die Unterscheidung zwischen Erwerbung und Zueignung mit einer begrifflichen Schärfe herausgearbeitet, die bis heute unübertroffen ist. Owen unterscheidet zwischen der Impetratio, der Erwerbung des Heils durch Christus, und der Applicatio, der Zueignung des Heils durch den Geist. Die Erwerbung ist das Werk Christi allein, die Zueignung ist das Werk des Geistes, der das Erworbene den Erwählten übereignet. Das Werk Christi, schreibt Owen, ist der Grund und die Ursache unserer Rechtfertigung, das Werk des Geistes ist die Übermittlung und Zueignung derselben. Ohne das Werk Christi gäbe es keine Gerechtigkeit, die uns zugerechnet werden könnte, ohne das Werk des Geistes würde diese Gerechtigkeit niemals die unstige. Owen besteht darauf, dass die Zueignung ebenso souverän und ebenso unfehlbar ist wie die Erwerbung. Der Geist wendet Christus nicht wahllos allen zu, die zufällig das Evangelium hören und sich aus eigenem Antrieb dafür entscheiden. Er wendet ihn denen zu, für die Christus gestorben ist, den Auserwählten, die der Vater dem Sohn vor Grundlegung der Welt gegeben hat. Und er tut dies in einem bestimmten, von Gott festgesetzten Augenblick, weder früher noch später. Die Zueignung ist nicht weniger gewiss als die Erwählung, sie ist deren zeitliche Verwirklichung. Was Gott von Ewigkeit beschlossen hat, das führt der Geist in der Zeit aus. Und kein Auserwählter stirbt, bevor die Stunde der Zueignung für ihn geschlagen hat. Wilhelmus Abrakel, der niederländische Theologe, dessen Werk Der vernünftige Gottesdienst zu den erbaulichsten und zugleich gründlichsten Darstellungen der reformierten Lehre gehört, behandelt die Frage nach dem Zeitpunkt der Rechtfertigung mit besonderer seelsorgerlicher Sorgfalt. Er stellt fest, dass die Rechtfertigung in dreifacher Hinsicht betrachtet werden kann, im Ratschluss Gottes, im Verdienst Christi und in der persönlichen Zueignung. Im Ratschluss Gottes sind die Auserwählten von Ewigkeit her gerechtfertigt, nicht tatsächlich, aber der Absicht nach. Im Verdienst Christi sind sie rechtlich gerechtfertigt, als Christus starb und auferstand, das Lösegeld ist bezahlt, die Gerechtigkeit erworben. Aber persönlich, tatsächlich, erfahrungsmäßig werden sie erst gerechtfertigt, wenn der Geist ihnen Christus zueignet und sie im Glauben Christus ergreifen. Abrakel widmet der Frage, ob die alttestamentlichen Gläubigen vor dem Kreuz gerechtfertigt waren, breiten Raum, denn wenn die Rechtfertigung auf dem Werk Christi beruht, wie konnten sie dann gerechtfertigt sein, bevor dieses Werk geschah? Seine Antwort lautet, das Christi-Werk, obwohl in der Zeit vollbracht, Kraft des ewigen Ratschlusses und der unwiderruflichen Verheißung Gottes auch für die Glaubenden des alten Bundes wirksam war. Ihre Rechtfertigung ruhte auf einem künftigen Ereignis, das im Ratschluss Gottes so gewiss war, als wäre es bereits geschehen. Das ändert nichts an der Notwendigkeit des Geistes, auch sie wurden nur durch den Glauben gerechtfertigt, und dieser Glaube war das Werk des Geistes in ihren Herzen. Der Unterschied zwischen ihnen und uns liegt nicht im Grund oder im Mittel der Rechtfertigung, sondern allein im Grad der Klarheit, mit der Christus ihnen verkündigt wurde, ihnen im Schatten, uns im Licht. Johannes Ückel Ampadius, der Reformator Basels, hat in seinem Kommentar zum Hebräerbrief eine Einsicht formuliert, die für das Verständnis unseres Abschnitts von bleibendem Wert ist. Er legt Hebräer 11 aus, das große Glaubenskapitel, und bemerkt, dass alle dort genannten Glaubenden, Abel, Henoch, Noah, Abraham, durch den Glauben gerechtfertigt wurden, und doch war Christus für sie noch nicht gestorben. Ihr Glaube, so Ückel Ampadius, ergriff den verheißenen Christus, der ihnen im Wort und in den Bildern des alten Bundes vor Augen gemalt wurde. Der Geist, der ihnen diesen Glauben schenkte, eignete ihnen Christus zu, bevor er gekommen war. Die Zueignung durch den Geist überbrückt die zeitliche Distanz zwischen der Verheißung und der Erfüllung. Derselbe Geist, der heute den Glaubenden der Reformationszeit Christus zueignet und der morgen einem ungeborenen Kind in Zürich oder Basel den Glauben schenken wird, wenn dessen Stunde gekommen ist, derselbe Geist handelte auch an Abel und Abraham. Die Zeiten wechseln, das Werk Christi bleibt dasselbe, und die Zueignung des Geistes schreitet durch die Jahrhunderte, Seele für Seele, gemäß dem ewigen Plan, der keinen vergisst und keinen übergeht. Anwendung für das reformierte Leben. Die Lehre dieses Abschnitts ist uns nicht als Glasperlenspiel für Theologen anvertraut. Sie ist uns als Trost für das Gewissen und als Wächterin gegen geistlichen Leichtsinn gegeben. Erstens, schöpfe die Gewissheit deines Heils aus dem ewigen Ratschluss Gottes, nicht aus deiner wechselnden Befindlichkeit. Deine Gefühle gleichen dem Wetter im April, heute Sonne, morgen Regen, übermorgen Sturm. Deine Werke sind befleckt, deine Liebe ist lau, dein Glaube schwankt. Wenn deine Gewissheit auf diesen Dingen ruhte, müsstest du jeden zweiten Tag an deiner Rechtfertigung verzweifeln. Aber der Ratschluss Gottes steht fest. Er hat dich erwählt, ehe du geboren warst, er hat Christus für dich gesandt, als du noch ein Feind warst, er hat den Geist verheißen, der dich zu seiner Zeit rufen würde. Deine Rechtfertigung hängt nicht an deiner Treue, sondern an seiner Treue. Wenn du heute im Glauben auf Christus blickst und wenn dein Glaube auch nur so schwach ist wie ein glimmender Docht, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Was er angefangen hat, wird er vollenden. Die Kette, die von der Ewigkeit in die Zeit und von der Zeit in die Ewigkeit reicht, hat kein brüchiges Glied. Zweitens, hüte dich, den Ratschluss zum Ruhekissen des Fleisches zu machen. Der schlimmste Missbrauch dieser Lehre ist der Gedanke, wenn Gott mich von Ewigkeit her erwählt hat, dann spielt es keine Rolle, wie ich lebe. Ich muss nicht das Wort hören, nicht beten, nicht die Sünde meiden, nicht nach der Heiligung trachten. Der Ratschluss wird schon für mich sorgen. So dachten die Antinomer des 17. Jahrhunderts und so denkt der natürliche Mensch in jeder Generation, wenn er von der Gnade hört. Aber der Ratschluss Gottes umfasst nicht nur das Ziel, sondern auch den Weg. Kein Auserwählter kommt zur Herrlichkeit, der nicht durch die enge Pforte der Wiedergeburt gegangen wäre. Kein Gerechtfertigter bleibt ohne Frucht. Der Glaube, der allein rechtfertigt, ist niemals allein, und der Ratschluss, der das Heil verbirgt, verbirgt auch die Mittel, durch die das Heil erlangt wird. Wer die Mittel verachtet, hat keinen Grund, sich des Zieles zu rühmen. Prüfe dich nicht an der verborgenen Erwählung, die in Gottes Herzen ruht, sondern an der offenbaren Frucht, die in deinem Leben wächst. Die sichtbare Heiligung ist der Schatten der unsichtbaren Rechtfertigung, und wo kein Schatten fällt, steht kein Baum. Drittens, ehre den Heiligen Geist als den Urheber deines Glaubens und den Vollstrecker deiner Rechtfertigung. In manchen Teilen der Kirche wird der Geist wie eine unpersönliche Kraft behandelt, ein dunstiges Etwas, das man bei frommen Gelegenheiten beschwört. Aber der Geist ist die dritte Person der heiligen Dreieinigkeit, gleichen Wesens, gleicher Macht und gleicher Herrlichkeit mit dem Vater und dem Sohn. Ohne sein Werk bliebe der Ratschluss des Vaters ein unausgeführtes Dekret und das Opfer des Sohnes eine Geschichte an fernen Gestaden. Der Geist ist es, der dich überführt hat, als du noch blind warst. Der Geist ist es, der dir Busse schenkte, als dein Herz noch hart war. Der Geist ist es, der den Glauben in dir entzündete, als du noch tot warst in deinen Übertretungen. Er hat dich mit Christus vereinigt, als du nichts von Christus wusstest, und er hält dich in dieser Vereinigung, wenn dein Glaube zu erlöschen droht. Jeder Blick auf das Kreuz, den du in deinem Leben geworfen hast, war sein Werk. Jede Träne der Reue, jedes Aufseufzen im Gebet, jeder Schritt im Gehorsam, sein Werk. Ehre ihn, danke ihm, bete ihn an und betrübe ihn nicht durch vorsätzliche Sünde. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung, dieses Siegel zu brechen, wäre Torheit und Undankbarkeit zugleich. Viertens, werde geduldig mit denen, die noch nicht glauben. Der Geist eignet Christus zu seiner Zeit. Zu einem Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat. Du hast einen Sohn, der seit Jahren das Evangelium hört und ihm den Rücken kehrt. Du hast einen Nachbarn, für den du betest und der doch verstockt bleibt. Du siehst Menschen in deiner Gemeinde, die unter dem Wort sitzen und unberührt davon aufstehen. Deine Geduld droht zu reißen, deine Hoffnung schwindet. Aber der vierte Abschnitt des 11. Kapitels gibt dir einen Grund, nicht zu verzweifeln. Die Stunde, die Gott für diese Seelen bestimmt hat, mag noch nicht gekommen sein. Der Schächer am Kreuz wurde in seiner letzten Stunde umgewendet, Manasse fand Busse, nachdem er Jerusalem mit Blut gefüllt hatte, Paulus wurde auf dem Weg nach Damaskus niedergeworfen, als er gegen die Gemeinde wütete. Keiner von ihnen war ein hoffnungsloser Fall, und keiner, für den du betest, ist es. Deine Aufgabe ist nicht, die Stunde der Bekehrung herbeizuzwingen, deine Aufgabe ist, das Wort zu sagen und im Gebet zu verharren. Der Geist wird zur rechten Zeit sein Werk tun, und du wirst sehen, dass die Verzögerung nicht Gleichgültigkeit war, sondern göttliche Weisheit, die jeden Umstand zum Besten lenkt. Fünftens, erinnere dich an den genauen Augenblick deiner eigenen Bekehrung nicht als an einen Zufall, sondern als an einen Termin im himmlischen Kalender. Für manche Gläubige kam dieser Augenblick leise, fast unmerklich, wie das Morgenlicht, das sich allmählich über die Alpengipfel tastet. Für andere kam er plötzlich, erschütternd, wie das Wetterleuchten über dem Zürichsee. Aber für alle kam er zu einer bestimmten Stunde, die Gott in seiner souveränen Weisheit festgesetzt hatte. Der Gedanke, dass deine Bekehrung kein Zufall war, nicht das Ergebnis günstiger Umstände, nicht die Frucht deiner Klugheit oder deiner Empfänglichkeit, sondern ein Punkt im ewigen Ratschluss Gottes, an dem der Geist, einem himmlischen Kalender folgend, deine Seele heimsuchte. Dieser Gedanke demütigt und tröstet zugleich. Du hast dich nicht selbst bekehrt, du bist bekehrt worden. Der Hirte hat das Schaf gesucht, nicht das Schaf den Hirten. Und der Hirte hat den Zeitpunkt bestimmt, nicht das Schaf. Wenn du auf deine Bekehrung zurückblickst, so tue es mit Staunen, nicht mit Stolz. Du warst nicht besser als die, die noch nicht glauben, deine Stunde war nur früher. Sechstens, blicke auf Christus, nicht auf den Ratschluss, wenn du Gewissheit suchst. Das ist eine der großen seelsorgerlichen Weisheiten der reformierten Tradition. Der Ratschluss Gottes ist die verborgene Wurzel deines Heils, Christus ist die sichtbare Frucht. Grabe nicht nach der Wurzel, wenn du dich an der Frucht laben kannst. Gott hat dir nicht befohlen, in die verborgenen Tiefen seines ewigen Ratschlusses hinabzusteigen, um dich deiner Erwählung zu vergewissern. Er hat dir befohlen, auf den zu blicken, der für dich zur Sünde gemacht wurde, und zu glauben. Wenn du glaubst, dann bist du erwählt. Wenn du zu Christus kommst, dann hat der Geist dir Christus zugeeignet. Nicht die Stärke deines Glaubens, sondern der Gegenstand deines Glaubens ist der Grund deiner Gewissheit. Ein schwacher Glaube, der Christus ergreift, ist besser als ein starker Glaube, der auf sich selbst vertraut. Der Ratschluss Gottes ist deine Sicherheit, Christus ist dein Friede. Verwechsle nicht den Grund der Sicherheit mit dem Ort des Friedens. Der Grund liegt im ewigen Herzen Gottes, der Ort ist der durchbohrte Leib des Erlösers. Ruhe dort. Gebet. Ewiger, heiliger und gerechter Gott, dessen Ratschlüsse von Ewigkeit her feststehen und dessen Treue kein Wanken kennt, wir beugen uns vor dir in Staunen und Anbetung. Vor Grundlegung der Welt hast du uns in Christus erwählt und beschlossen, uns zu rechtfertigen, obwohl du alle unsere Sünden voraussahst, unsere Undankbarkeit, unsere Lauheit, unseren Ungehorsam. Deine Liebe ist nicht die Antwort auf unsere Liebe, sie ist deren Ursprung. Deine Gnade ist nicht der Lohn unseres Glaubens, sie ist dessen Quelle. Wir danken dir, dass unser Heil nicht auf dem Sand unserer Entschlüsse gebaut ist, sondern auf dem Fels deines ewigen Ratschlusses, der wankt und weicht nicht, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Wir preisen dich, Herr Jesus Christus, eingeborener Sohn des Vaters, der du in der Fülle der Zeit gekommen bist, unter das Gesetz getan, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Du hast die Schuld bezahlt, die wir nicht bezahlen konnten, du hast die Gerechtigkeit erworben, die wir nicht erwerben konnten, du hast den Fluch getragen, unter dem wir für immer hätten liegen müssen. Dein Blut ist der Grund unserer Rechtfertigung, deine Auferstehung ist der Erweis, dass der Vater dein Opfer angenommen hat. Nichts kann hinzugefügt werden, nichts muss hinzugefügt werden. Dein letztes Wort am Kreuz, es ist vollbracht, ist das Fundament unseres Friedens, und auf diesem Fundament stehen wir fester als die Berge, die du geschaffen hast. Wir preisen dich, Heiliger Geist, der du vom Vater und vom Sohn ausgehst und mit ihnen angebetet und geehrt wirst. Du hast uns nicht in unserer Finsternis gelassen, sondern bist zu deiner Zeit über uns gekommen, als wir noch tot waren in unseren Übertretungen. Du hast uns die Augen aufgetan für die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht. Du hast den Glauben in uns entzündet, der Christus ergreift, und du hast uns mit ihm vereinigt, dass wir in ihm sind und er in uns. Ohne dein Werk hätten wir das Evangelium tausendmal gehört und wären taub geblieben, wir hätten das Kreuz tausendmal gesehen und wären blind geblieben. Jeder Atemzug des Glaubens, den wir tun, ist dein Geschenk, und jeder Schritt im Gehorsam, den wir gehen, ist deine Wirkung. Lass uns dich niemals betrüben, sondern in der Gemeinschaft mit dir wachsen, bis der Tag kommt, an dem der Glaube dem Schauen weicht. Himmlischer Vater, wir bitten dich für diejenigen unter uns, die noch keine Gewissheit ihrer Rechtfertigung haben. Lass sie nicht in die Tiefe deines Ratschlusses hinabsteigen, um Frieden zu finden, sondern lass sie aufblicken zu dem, den du erhöht hast, damit er Buße und Vergebung der Sünden gebe. Zeige ihnen Christus, den Gekreuzigten, und lass das Blut, das von aller Sünde reinigt, auf ihr schuldiges Gewissen fallen und ihnen den Frieden schenken, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Wir bitten dich auch für die, die das Evangelium hören und ihm doch den Rücken kehren, unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Freunde, unsere Nachbarn. Herr, ihre Stunde mag noch nicht gekommen sein, aber die Stunde kommt. Verziehe nicht zu lange. Sende deinen Geist, dass er auch sie überführe und umwende, ehe die Tür verschlossen ist und die Zeit der Gnade abläuft. Gib uns Geduld, auf deine Stunde zu warten, und glauben, dass deine Stunde gewiss schlägt, wenn auch unsere Augen sie noch nicht sehen. Und bis zu dem Tag, da du uns heimrufst, bewahre uns in der Wahrheit dieser Lehre. Lass uns weder in den Hochmut der falschen Sicherheit fallen, die sich auf einen Ratschluss beruft, dessen Früchte sie nicht trägt, noch in die Verzagtheit der falschen Demut, die auf die eigene Treue starrt statt auf die deine. Sondern lass uns in jener heiligen Mitte wandeln, die allein das Evangelium kennt, gewiss des ewigen Ratschlusses, gegründet auf das vollbrachte Werk Christi und abhängig von der täglichen, stündlichen Zueignung des Heiligen Geistes. Dir, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.